Ja, der Predigt, wir müssen noch mal ein bisschen einstellen, dass es nicht zu laut ist und dröhnt. Der Predigttext heute ist derjenige, der für den Sonntag vorgesehen ist, und ich lese ihn vor nach der guten Nachricht. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Nichtjuden. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas, und die beiden gingen zu Jesus. Er antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar werden. Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Die Luther-Übersetzung ist etwas anders. Hier in der guten Nachricht steht Nichtjuden, und bei Luther heißt es: Es waren aber auch Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, anzubeten auf dem Fest. Und bei Luther sagen diese Griechen zu Jesus, zu Philippus: Herr, wir wollen Jesus sehen. Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Herr, wir wollen Jesus sehen. Im Vers 19, das war, der Predigttext war Johannes 12, 20 bis 24, und im Vers 19 davor heißt es: Alle Welt läuft hinter ihm her. Zu denen, die hinter Jesus herlaufen, gehören nicht nur die Juden, sondern eine Anzahl Griechen, die wohl den jüdischen Glauben angenommen haben und Vorboten sind einer Verbreitung des Evangeliums in die gesamte antike Welt. Der Kontext dieses Predigttextes: Vor diesem Bericht gibt es das Festessen bei Maria und Martha, bei dem Maria Jesus mit dem kostbaren Öl salbt und andeutet, dass er nicht mehr lange bei ihnen sein wird. Öl für den Tag seines Begräbnisses. Lazarus ist am Leben und bei dem Festessen dabei. Die ganze Stadt ist in Bewegung. Die Menschen kommen zu Jesus, und auch um Lazarus zu sehen und zu erleben, denn das hat sich herumgesprochen. Eine Sensation. Sie sind eigentlich zum Passafest gekommen, aber da ist noch mehr los. Die führenden Priester planen, Jesus und Lazarus zu töten, um weitere Menschenansammlungen und wohl auch eine mögliche Revolte zu beenden oder zu verhindern. Sie sehen ihre Macht gefährdet. Jesus zieht in Jerusalem ein, die Masse jubelt ihm zu: Heil dem König Israels. Die Leute hatten von den Wundern gehört, und die Pharisäer sagen, 12 Vers 19, da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Die Ereignisse überstürzen sich. Und dann kommt der heutige Predigttext. Unter den Pilgern waren Nichtjuden oder Griechen, die ebenfalls zum Fest gekommen waren. Sie bitten Philippus: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus geht zu Andreas, und beide gehen zu Jesus. Und jetzt ist ein Bruch im Text, weil nicht berichtet wird, ob Jesus auf diese Bitte, Herr, wir möchten Jesus sehen, eingeht. Stattdessen heißt es, dass er über das Weizenkorn spricht, das nur Frucht bringt, wenn es in die Erde fällt und stirbt, das Thema seines nahenden Todes. Vielleicht haben sich auch die Jünger nicht getraut, ihn überhaupt zu fragen. Es ist ja bestimmt in den Tagen des Pessachfestes viel zu organisieren gewesen. Und Jesus war ein gefragter Mann. Jedenfalls hören wir später von den Griechen nichts mehr im Johannestext. Aber interessant ist ja auch, dass das Johannesevangelium in griechischer Sprache geschrieben ist. Das Thema, wir haben es in diesem Bericht mit zwei unterschiedlichen Aspekten zu tun. Dem Versuch der Griechen, eine Audienz bei Jesus zu bekommen, und dem Gleichnis über das Weizenkorn, das er erzählt. Es geht um Sterben, Tod und Auferstehung und die damit verbundene Verwandlung. Seine Leidensankündigung ist so etwas wie der Kern seiner Mission. Jesus sagt in wenigen Worten, was wichtig ist. Wir wissen überhaupt nicht, ob die Griechen dabei waren und gehört haben, was Jesus gesagt hat. Vielleicht hat sich auch Jesus Zeit für sie genommen und direkt mit ihnen geredet, vielleicht lange mit ihnen geredet. Wir wissen es nicht. Und es ist deshalb eigentlich naheliegend, dass man bei einer Predigt über diesen Text, das sich auf das Gleichnis vom Weizenkorn konzentriert und weniger auf diesen ersten Teil. Aber genau das möchte ich jetzt tun. Wir wollen Jesus gerne sehen. Wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Damit sprechen die Griechen stellvertretend für viele Menschen das aus, was ein Wunsch, der damals und heute gültig ist. Es lohnt sich einmal zu überlegen, was sie von Jesus gehört haben könnten und was ihr Interesse geweckt hat. Jesus hat provoziert. Es hat ständig Ärger gegeben. Jesus war für Schlagzeilen gut und hat mit seinen Taten die fromme Führungsschicht der Juden in Aufregung versetzt. Schon lange versuchten sie, Jesus festzunehmen und umzubringen, was ihnen bisher aber nicht gelungen war. Das war bekannt und sicherlich auch Gesprächsstoff in der damaligen Multikulti-Gesellschaft in Palästina. Welche Vorstellung von Jesus hatten die Griechen, dass sie unbedingt Jesus kennenlernen wollten? Ein kleiner Exkurs, ein kleines Experiment zum Thema Vorstellung. Anhand von zwei Bildern möchte ich einmal, natürlich nur visuell, zeigen, wie unterschiedlich eine Vorstellung von Jesus sein kann. Wir sind ja auch geprägt, zum Beispiel durch die Illustration von Bibeln, Postkarten und Heiligenbildern. Ich kann mich erinnern, dass zur Zeit meiner Sonntagsschule eine Bibel kursierte mit Radierung von Schnorr von Karolsfeld. Das waren gewichtige Bilder, die einen tiefen Eindruck hinterließen. Und später dann, als unsere Kinder klein waren, war dann Caes de Cort derjenige vielleicht, den man sich so angeschaut hat. Auf diesen heiligen Bildern und Postkarten wird Jesus in einem Idealbild dargestellt, das einem milden, weichen, sensiblen Nordeuropäer entspricht. Ein wenig wie der gute Comicheld. Jesus hat dort ein langes, weißes, wallendes Gewand. Er trägt lange Haare und natürlich einen Bart. Er ist auf diesen Bildern umgeben von Menschen aus unserem Kulturkreis, denen man höchstens mal ein langes orientalisches Kleid verpasst hat. Eine sensible, unnahbare Lichtgestalt. Ich glaube, wir kennen alle diese Bilder. Und ich weiß auch nicht, wie sehr sie uns geprägt haben und letztlich auch, wie sehr unsere Vorstellung von Jesus dadurch geprägt wurde. Jesus, du kannst das noch lassen. Jesus wurde immer wieder ganz unterschiedlich dargestellt und ich finde, das ist auch legitim in dem jeweiligen Kulturkreis. Als schwarzes Kind in Afrika, ich kenne eine wunderbare Kurzgeschichte aus New York, die heißt Schwarzes kleines Jesuskind. Als kleiner Eskimo in einer Krippe vor einem Iglu und die Seehunde und Seelöwen schauen zu. Es gab keine Kamele, Esel oder Schafe dort. Wir gehen in Schweden manchmal in eine alte Kirche, die direkt an einer Ostseebucht liegt. Der Altar ist auf der Seeseite. Über dem Altar ist ein großes Gemälde, auf dem Jesus zu sehen ist, wie er von der See als Fischer kommt, hell, energisch, strahlend. Und etwas weiter im Hintergrund sehen wir eine Anzahl von heimischen Fischern, die ihm folgen. Es hat ihnen bestimmt geholfen, Jesus zu verstehen. Und jetzt möchte ich euch noch ein anderes Bild zeigen, das ein Forensiker erstellt hat und das Jesus so zeigt, wie er vielleicht ausgesehen hat. Es sei dahingestellt, ob es stimmt. Aber wir merken, wie shocking das ist, wie wenig das unserer Vorstellung von Jesus entspricht. Und das heißt ja, er hatte keine Gestalt und Schöne. Okay, nun will ich unser Jesus-Bild nicht endgültig zerstören. Bruder, ich glaube, das reicht erstmal. Welches Bild haben wir von ihm? Welche Vorstellung hatten die Griechen? Vielleicht hat Jesus wirklich so ausgesehen wie auf dem zweiten Bild. Er hat Aufruhr verursacht. Wo er war, gab es Ärger. Vielleicht werden wir eher an Barabbas erinnert, wenn wir dieses Bild sehen. Es gab während des Laubhüttenfestes, was ja eins der drei großen Feste in Israel war, Tanz, festliche Beleuchtung und Musik. Die Leviten traten auf und tanzten. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Nach der Hälfte des Festes kam Jesus und hielt eine Rede. Dazu war er nicht autorisiert, so dass sich seine Widersacher fragten, ob er das dürfe. Es gab Geschrei und Streit. Man versuchte, ihn zu fragen, zu verhaften, aber Jesus verschwand. Zum Schluss des Festes, als der hohe Priester nach einer feierlichen Handlung Wasser auf den Altar goss, mit der Bitte um Fruchtbarkeit für die Felder, tritt Jesus wieder auf und ruft: Wenn ihr Durst habt, müsst ihr zu mir kommen. Natürlich meinte er den Durst nach Wahrheit. Noch einmal wurde der Befehl gegeben, ihn zu verhaften. Die Wachen, die dazu die Aufgabe hatten, kamen aber ohne Jesus zurück. Und ich lese diesen Abschnitt noch einmal, der uns einfach klar machen soll, wie angespannt und aufgeregt diese Situation war, die aus Johannes 7, Vers 37 folgende, aus Hoffnung für alle. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Nach diesen Worten waren einige davon überzeugt: Er ist wirklich der Prophet, den Mose uns angekündigt hat. Andere wiederum sagten: Nein, er ist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Eine dritte Gruppe meinte: Das kann gar nicht sein. Er kommt doch aus Galiläa. Und in der Heiligen Schrift heißt es schließlich, dass Jesus von David abstammen und wie David aus Bethlehem kommen soll. So waren die Meinungen über Jesus sehr geteilt. Einige hätten ihn gern festgenommen, aber keiner wagte es, gegen ihn vorzugehen. Jesus ist hier nicht der zarte, romantische Heilige. Er stellt Normen und Regeln der Juden in Frage, und nur die Tatsache, dass so viele Menschen ihn bewundern, lassen die Machthaber zögern, ihn umzubringen. Es wird von ihm behauptet, er sei verrückt, oder an anderer Stelle, er sei vom Teufel besessen. Er hat eine Menge Feinde. Kamen die Griechen vielleicht aus Sensationslust? Wollten sie vielleicht Jesus fragen, wer bist du wirklich? Willst du wirklich eine Revolte anzetteln? War das ihre Motivation? Ein zweiter Punkt. Die Botschaft Jesu heißt, tut Buße, denkt um. Und am radikalsten wird das in der Bergpredigt deutlich. Und vielleicht war es gar nicht die Sensation der aufgeregten Atmosphäre, sondern diese Botschaft, die die Griechen interessierte. Vielleicht war ihnen von Bekannten darüber berichtet worden. Hatte sie die Botschaft der Bergpredigt so ergriffen, dass sie Jesus treffen wollten? Wir haben uns ja in den letzten Monaten mit den einzelnen Seligpreisungen in einer Predigtreihe beschäftigt, sodass sie präsent sind. Wenn ich überlege, warum ich gern Jesus sprechen würde, dann würden sich meine Fragen bestimmt um die Botschaft der Bergpredigt drehen. Ich würde ihn fragen, was er gemeint hat mit der Armut, mit der Feindesliebe. Wie kann ich das umsetzen? Was lässt sich davon leben? Jesus stellt in der Bergpredigt fast alle Werte auf den Kopf, die in Staat und Gesellschaft galten. Auch das war eine Provokation für die Herrschenden. Er predigt Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Frieden und fordert dazu auf, die Feinde zu lieben. Es geht in der Bergpredigt nicht nur um persönliches Verhalten und Moral, sondern um Regeln für die Gesellschaft und das Zusammenleben. Er zeichnet ein Bild vom Reich Gottes, dessen Regeln nicht auf Gewalt, sondern auf Liebe basieren. Interessanterweise ist die Frage, ob die Bergpredigt eine Utopie ist oder machbar, in der Geschichte immer wieder unterschiedlich bewertet worden. Bis heute hat die Bergpredigt eine enorme Sprengkraft. Zwei Zitate aus dem Sonntagsblatt von 2017. Luther sagte, als Privatperson soll sich der Christ durchaus bemühen, die Forderungen der Bergpredigt zu erfüllen. Als Amtsperson jedoch im öffentlichen Bereich kann er diesen Geboten nicht folgen. Sonst würden Anarchie und Chaos ausbrechen. Zumal, wenn er für andere Verantwortung trägt, kann der Christ nicht einfach auf Gewalt verzichten, dann muss er mit allen Mitteln des weltlichen Regiments das Lebensnotwendige tun, notfalls mit Gewalt. Das andere Zitat bezieht sich auf die Quäker. Die Bergpredigt wörtlich genommen hat die Gemeinschaft der Quäker, die Society of Friends, Mitte des 19. Jahrhunderts von George Fox in England gegründet. Wegen religiöser Verfolgungen wanderten viele Quäker nach Nordamerika aus. Sie sind Pazifisten und verweigern den Eid, trotzdem isolieren sie sich nicht von der Welt. Weil sie den Kriegsdienst ablehnten, traten sie in Amerika den Indianern waffenlos gegenüber und hatten ungefähr 100 Jahre, solange sie die politische Macht in Pennsylvania bildeten, Frieden mit den Indianern. Sie durften nicht lügen, so durften sie auch nicht als Kaufleute einen falschen Preis nennen, sondern nur den, der schließlich zu bezahlen war. Als Erfinder des festen Preises wurden viele von ihnen reich. Nach dem Zweiten Weltkrieg starteten sie Hilfsaktionen im vom Krieg zerstörten Europa. Viele deutsche Kinder wären in der Nachkriegszeit ohne die Care-Pakete der Quäker kaum am Leben geblieben. Für ihr Engagement erhielten die Quäker 1947 den Friedensnobelpreis. Mao Zedong hat gesagt, wir wollen den Krieg nicht, aber man kann den Krieg nur durch den Krieg abschaffen. Wer das Gewehr nicht will, muss zum Gewehr greifen. Helmut Schmidt hat gesagt, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen und Helmut Kohl verkündete, mit der Bergpredigt kann man nicht regieren. Dagegen meint Richard von Weizsäcker, ich kann mir humane Politik nur mit der Bergpredigt vorstellen. Wir sehen anhand dieser Zitate, dass die Aussagen der Bergpredigt durch die Geschichte hindurch bis heute eine unglaubliche Herausforderung ist und es nicht leicht ist, konsequent danach zu leben. Wir werden in der Bergpredigt von Jesus zum Handeln aufgefordert. Und von den Zuhörern damals wird berichtet, dass sie nach dem Hören der Bergpredigt außer sich waren. War es das, was unsere Griechen gehört haben? Haben sie darüber nachgedacht und diskutiert? Hatten sie noch Fragen, die sie Jesus selbst stellen wollten? Da gibt es noch einen wunderbaren Bericht von einem Mann, der ein ähnliches Anliegen hat wie die Griechen. Auch er trifft Philippus. Der äthiopische Hofbeamte hat ein brennendes Interesse daran, Gott zu verstehen. Wir kennen die Geschichte. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nein, erwiderte der Mann. Wie soll ich denn das verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Philippus legt ihm das Wort Gottes aus, der Äthiopier lässt sich taufen und zieht fröhlich seine Straße. Ich möchte uns eine kleine Aufgabe mit auf den Weg geben und wir wollen nach dieser Predigt auch eine kleine Zeit einfach still sein und darüber nachdenken und diese kleine Aufgabe kann man mit in die stille Zeit nehmen oder jetzt in diese stille Zeit. Stell dir einmal vor, du triffst Jesus allein. Was würde er sagen? Was würdest du sagen oder fragen? Stell dir einmal vor, du triffst Jesus allein. Was würde er sagen? Was würdest du sagen oder fragen? Wir wollen eine Zeit still sein und wer möchte, kann dann gerne noch laut mit uns beten.